Lieber Michael Frenze, als Präsident des BTW haben Sie heute einen ganz mutigen Spruch getan, nämlich die Tourismusbranche ist Opfer und Täter zugleich. Jetzt frage ich mich natürlich, wo haben Sie sich jetzt selbst verordnet? So genau in der Mitte, so ganz kommod, gemütlich in der Mitte? Oder würden Sie dann sagen, na, die eine Waagschale sind wir doch eher drin?
Man kann sich da, das hat ja dieser Ausdruck gezeigt, nicht einseitig verorten, sondern wir sind bei beiden Aspekten gleichermaßen betroffen. Nun kann man darüber streiten, was schwergewichtiger ist. Ich habe versucht, am Anfang ja auch meiner Ausführungen nochmal die Fakten zu nennen. Ich bin immer dafür, dass man eine Faktendiskussion, faktenbasierte Diskussion führt und nicht mit Vorurteilen oder mit vorgefertigten Meinungen daran geht. Und die Fakten sind, ja, und das ist der Täterteil, wir als Branche sind, wie alle, die unterwegs und mobil sind, hier Mitverursacher. Nicht nur bei dem Thema CO2, insofern ist die Diskussion ja auch sehr verkürzt auf CO2, sondern insgesamt, was Nachhaltigkeit angeht. Ja, das sind wir. Aber wir sind mindestens genauso, vielleicht sogar noch mehr, wenn man in künftigen Generationen denkt, Opfer. Weil unsere Kunden, wir, auf eine intakte Umwelt angewiesen sind, auf existierende Strände, dass keine Überflutungen Destinationen wegspülen, wie wir heute gesehen haben, auf keine extremen Klimawechsel und Wetterlagen. All das betrifft uns. Insofern haben wir beides hier, sind mit beiden konfrontiert und haben neben der ethischen Verantwortung all das, was Nachhaltigkeit, ich rede nicht nur über Klima, sondern was nachhaltiges Wachstum unserer Branche angeht, eine Verantwortung, eine ethische Verantwortung, aber auch eine wirtschaftliche Verantwortung.
Aber nun gibt es ja gerade aus der Reisebranche seit Jahren das Credo quasi, Reisen sei ein Lebensrecht. Das sei was ganz Fundamentales. Und wenn man ein Lebensrecht für sich reklamiert, dann muss sich ja alle Kritik eigentlich diesem Lebensrecht unterordnen, oder?
Ich würde das nicht Lebensrecht nennen, sondern als ein Grundbedürfnis. Möglichst nur einen anderen Ausdruck dafür. Und interessanterweise sieht man ja in der Entwicklungsgeschichte unterschiedlicher Volkswirtschaften, dass in dem Moment, wo die so berühmten Mittelschichten entstehen, die also von ihrem Einkommen her Spielraum plötzlich haben, über den täglichen Bedarf hinaus weiter Geld auszugeben, das Reisen ganz vorne steht. Das heißt für mich, es gibt ein Grundbedürfnis und das ist gut so, egal interessanterweise, welcher Nation man angehört und welcher Nationalität man ist, zu reisen, andere Länder zu erleben, Menschen zu erleben. Insofern ist das in der Tat ein Grundbedürfnis. Wir reden hier über Reisefreiheit als elementares Grundbedürfnis.
Jetzt könnten Sie natürlich als Cheflobbyist der Veranstalter der Industrie schlecht sagen, ja, Leute, reist weniger.
Ich sehe mich nicht als Cheflobbyist. Ich versuche, die Interessen der Branche zu artikulieren, jawohl. Aber das Thema gerade in Deutschland, Lobbyismus immer sehr einseitig vertreten oder einseitig verstanden. Und so verstehe ich mich nicht und verstehe auch den BTW nicht, dass wir nur sehr einseitig unsere Argumente gelten lassen. Wir haben heute Professor Schellnhuber, der sicherlich unverdächtig ist, was Brancheninteressen und Vertretung von Brancheninteressen angeht, eingeladen und haben im Vorfeld auch mit ihm einen sehr strukturierten Dialog mit der Branche begonnen, den wir weiterführen werden, um wirklich faktenbasiert dieses uns alle berührende Thema, was verändert sich in dieser Welt und wie schnell funktioniert das, anzugehen. Und eins ist heute, glaube ich, rübergekommen, und ich fand das wiederum beeindruckend, auch bei der ersten Begegnung, bei den ersten längeren Gesprächen mit Professor Schellnhuber, dass bei allen Abstrichen, die man machen muss, vor der Frage, wie weit und wie gesichert sind wissenschaftliche Erkenntnisse, ob die Grundbotschaft stimmt. Und die Grundbotschaft ist, wenn wir so weitermachen, und wir meine ich nicht nur Deutschland und ich meine die Welt und wir kennen auch die Ursache in den Größenordnungen, dann laufen wir auf, wie Herr Schellnhuber das sagt, auf eine zivilisatorische Katastrophe zu, die uns dann weit mehr berührt als nur aufs Reisen hin. Und deswegen gibt es eine ethische Verantwortung, eine massive Verantwortung für die Umwelt und dem stellen wir uns.
Dann kann man ja das Positive umformulieren, zwischen einem Drittel und der Hälfte der Deutschen machen schon Urlaub im eigenen Land, je nachdem, wie man das jetzt zählt. Das heißt, die sind zwischen Balkonien unterwegs und dem Badestrand oder dem Bergwandern. Sind die jetzt schon vorbildlich?
Wenn man über Öko-Gesamtbilanzen, und da geht man natürlich sehr ins Klein-Klein hinein und über den CO2-berühmten Fußabdruck dann redet, dann muss man natürlich auch kalkulieren, er kommt ja nicht dahin gezaubert, sondern er bewegt sich mit dem Wagen, mit dem Auto wahrscheinlich dahin. Oh, alles, was wir tun, das ist halt so, hat und ist unter Nachhaltigkeitsgesichten klimaschädlich. Unser Leben ist klimaschädlich, wenn man so will. Insofern ist das sehr, sag mal, spitz auf spitz gerechnet. Man kann nicht generell sagen, ein Urlaub in Deutschland sei klimafreundlicher als etwa ein Urlaub im Ausland. Es kommt darauf an, wie bewegt man sich dahin. Und in Zukunft kommt es maßgeblich darauf an, wie können wir gerade das Kernthema Mobilität, um das es ja im Kern bei uns geht, Reisen ist mit Mobilität, mit Ortsveränderung verbunden. Und die Kernfrage, und daraus fokussiert sich die Diskussion, obwohl es wahrscheinlich, wenn man in den Studien nachsieht, noch nicht mal der höchste Anteil von CO2 ist, der über Mobilität ausgelöst wird, sondern eher der CO2-Anteil, der durch Aufenthalt am Ort produziert wird, im Hotel, mit all dem, was da in der Wertschöpfungskette des Produktes vor Ort im Hotelaufenthalt zusammenhängt. Gleichwohl ist Mobilität im Fokus und eines der Schlüssel künftig für ein klimaneutraleres Reisen ist dieses Thema Mobilität eben umweltfreundlicher zu machen. Und hier müssen die Ansätze beginnen über Innovationen, über die wir heute auch geredet haben.
Nun mahnen Sie ja immer, dass die Diskussion etwas weniger aufgeregt sein soll, soll mehr faktenorientiert sein. Aber in der öffentlichen Diskussion hat man zurzeit manchmal den Eindruck, jeder, der sich aus Lust jetzt mobil bewegt, das ist ein Klimaschwein. Hasst es gefälligst, Flugscham zu haben oder ächtet die Dreckschleudern der Weltmeere. Haben Sie da nicht noch einen schweren Stand, wenn Sie dagegenhalten, wie schön und wichtig Reisen doch ist?
Das ist eine typische deutsche Diskussion, die hier gerade in Deutschland sehr fokussiert und zwar auch im Moment geführt wird. Wir hatten ja unterschiedliche Themen in der Vergangenheit, ohne das Thema Klima und Notwendigkeit von Klimaschutz zu relativieren. Die Diskussion in Deutschland ist überhitzt. Ich bin ja viel international unterwegs und ich komme vom UN-WTO-Gipfel in St. Petersburg. Die UNO hat, ich habe das heute zitiert, 11 Millionen Menschen gefragt, was sind die Prioritäten in ihrem Leben. Da kommt Klimaschutz vor, aber nicht ganz vorne, sondern vorne. Und das sind auch die Ziele, die Nachhaltigkeitsziele der UNO, steht Armutsbekämpfung, Hungerbekämpfung, Gesundheit. Das sind die Themen, die gerade in den Schwellen- und Entwicklungsländern die Menschen bewegen. Die Diskussion in Deutschland, auch die Fokussierung und dann, was ich verurteile, dann wird nicht mehr argumentiert, sondern da wird nur noch deklariert. Dann werden Zettel dran gehängt nach dem Motto Flugscham, du bist Klimasünder. Dies ist eine Diskussion, die nicht gut ist, die auch dem Thema nicht angemessen ist und die das Thema auch nicht voranbringt, ganz im Gegenteil.
Nun startet natürlich alles zurzeit auf diese berühmte CO2. Also das ist ja nun der Kern der Diskussion. Zahlen weltweit sind natürlich alarmierend. Sie kontern natürlich mit Gegenzahlen. Zum Beispiel, der weltweite Tourismus ist für, in Anführungszeichen, nur 5-8% verantwortlich. Wir reden jetzt nicht nur vom Urlaubstourismus, sondern weltweit die Mobilität. Der Luftverkehr mit 2,7%, der deutsche Anteil 0,3%, die globale Kreuzfahrt, also alle Kreuzfahrtschiffe zusammen 0,5%. Ist das jetzt so eine Situation, wo wir den Krieg der Zahlen bekommen? Also alles ist nicht so schlimm und der Ruf nach Verboten, der sehr stark ist, das ist alles eine Phantomdiskussion, die sich ja gerade so angedeutet haben. Das ist eine typisch deutsche Diskussion.
Ich habe die Zahlen heute noch mal zu Beginn meiner Rede genannt, nicht um zu relativieren, sondern um einordnen zu können. Es geht nicht darum, das Thema klein zu reden, sondern in die richtige Relation der Diskussion. Und es ist schon ein Unterschied, wenn der deutsche Autoverkehr, die Mobilität, vor allem der Lastwagen, über die im Moment in der berühmten Mobilitätswende kaum einer spricht, sondern nur immer die PKWs, wenn die fast 30-40% des CO2s haben und der Luftverkehr, der untere Deutsche, dann 0,3. Dann muss man einfach mal die Zahlen auf sich wirken lassen. Und ich bin der Letzte, der Verbote fordert, aber wenn man ansetzen will, muss man bei den großen Verursachern ansetzen. Und die Klimaziele der Bundesregierung, die ja auch vorgegeben sind, auch politisch von der EU vorgegeben sind, werden nur dann zu erreichen sein, wenn die Großen, das ist Industrie und das ist Verkehr insgesamt, hier ihren maßgeblichen Beitrag leisten. Heißt nicht, dass wir als Branche uns deswegen zurücklehnen und sagen, ihr habt ein viel größeres Problem, unseres ist kleiner, wir müssen unseren Beitrag machen. Nur ich halte das für richtig, um die Diskussion auch zu versachlichen, zunächst einmal diese Zahlen transparent zu machen und präsent zu haben, um einordnen zu können, wie stehen wir als Branche da und wo müssen wir ansetzen. Nicht um zu relativieren, sondern um das deutlich zu machen und auch ein wenig die Polemik rauszunehmen.
Aber es ist ja so, dass man nicht sagen kann, dass die Tourismusbranche von sich aus, ganz aus eigenem Antrieb, besonders innovativ in diesem Bereich ist. Bisher mussten sie doch immer getrieben werden, zu ihrem Glück, ob es nur durch Verbote oder durch Androhung von Verboten war oder durch Steuern, durch Proteste, durch gesellschaftlichen Diskurs. Sie mahnen natürlich nach der Besonnenheit und nach der ruhigen Diskussion, aber muss Deutschland nicht doch ein bisschen eine Vorreiterrolle auch sein, gerade weil wir auch so eine reiche Nation sind?
Man kann darüber streiten, wenn man das Verursacher-Szenario weltweit ansieht, ist es ohne Frage so. Und Herr Schellnhuber hat ja eine beeindruckende Karte gezeigt, eine Grafik, es gibt ähnliche. Wenn man die Verursacher nochmal sortiert, ist mit Abstand nach vorne gedacht. Ich rede nicht über die 200 Jahre Industriegeschichte, aber nach vorne gedacht sind natürlich die riesengroßen Verursacher China, Indien, interessanterweise Kanada, was mir gar nicht so präsent war, USA, alle Länder, in denen eine solche massive Diskussion und auch die Bereitschaft von Reduktion bei weitem nicht da ist, wie bei uns. Insofern ist natürlich das wichtig, wie wir uns hier in Deutschland sehen. Und die Frage ist, ist unsere Anstrengung, die ja auch richtig ist, und die Diskussion und die Konsequenzen, mit der jetzt in allen Bereichen versucht wird zu reduzieren, kann das ein Modell Deutschland sein? Meine Aussage dazu ist sehr klar. Ganz sicherlich sind Verbote nach dem Motto weniger Reisen. Die Chinesen lachen sich tot darüber, wenn sie das Wachstum sehen, 100 neue Flughäfen oder zusätzliche Steuern oder Abgaben, kein Exportschlager Modell Deutschland. Sondern Exportschlager wären Innovationen im Bereich der Technologien, um CO2 und auch andere, sag mal, Nachhaltigkeitsziele hier eben zu erreichen, CO2 zu reduzieren. Und es ist ja in der technischen Pipeline einiges. Was fehlt ist, und ich hoffe, dazu konnten wir heute einen kleinen Beitrag leisten, wirklich den gemeinsamen Impuls zu setzen zwischen der Industrie und der Politik, nun wirklich stringente Programme auf den Weg zu bringen, auch was Innovation und was technische Innovation angeht. Beispiel synthetische Kraftstoffe, Beispiel in der Kreuzfahrt, weiter LNG oder möglicherweise gar die Brennstoffzelle, die im Übrigen eine ausgereifte Technologie ist. Ich war vor 15 Jahren Aufsichtsratsvorsitzender von HDW und wir haben damals Boote gebaut. Die U-Boote, die dort gebaut werden, arbeiten mit Brennstoffzellen und Technologie. Die Technologie ist da. Ich weiß auch, dass deutsche Werften sich mit dem Thema Brennstoffzelle beschäftigen. Also es gibt hier technische Innovationen, die weitergetrieben und umgesetzt werden müssen. Wir brauchen koordinierte Programme, auch mit Unterstützung der Politik, aber natürlich mit Beitrag auch der Industrie, diese Programme voranzubringen.
Sie sagen ja immer, der Tourismus ist sozusagen das Kuschelsofa, die Kuschelecke im öffentlichen Wohnzimmer. In diesem Wohnzimmer werden wir natürlich zunehmend Gäste jetzt begrüßen. Hunderte Millionen asiatische Touristen entdecken derzeit Europa. Das ist eine Sache, die sich noch keiner richtig vorstellt, wie viele Menschen in, sag mal, China oder in Indien mittlerweile in der Lage sind und auch willens sind zu reisen. Wird dieser drohende, ich sage jetzt mal Overtourism, die öffentliche Diskussion künftig noch mehr bestimmen als unser eigener ökologischer Fußabdruck?
Wir hatten ja die Diskussion Over Tourism interessanterweise im letzten Jahr in ähnlicher Intensität in Deutschland. Das ging durch die Gazetten und es gab die Hard Aber Fair und alle möglichen publizistischen Events um das Thema Over Tourism. Heute ist dieses Jahr der Klimaschutz. Es bleibt dabei, der Tourismus ist in seinen Auswirkungen, ob das nun die Überfüllung von Zielgebieten ist oder ob es das Thema Klimaauswirkung ist, hat Auswirkungen auf unser gesamtgesellschaftliches Leben und insofern werden und müssen wir uns diesem Thema stellen. Das Thema Overtourism wird weitergehen. Wir haben die UNO-Zahlen liegen ja vor, 1,4 Milliarden Reisende gehabt und das wird weitergehen und sich entwickeln nach den Prognosen und Wachstum. Ich komme gerade aus Macau und Hongkong und ich sehe dort, das war eine gesamtchinesische Konferenz, die wir in Macau hatten, wie gerade der Outbound-Tourismus, der chinesische Outbound-Tourismus weiter wächst. Selbst heute hier waren ja C-Trip und chinesische Unternehmen vertreten, die zunehmend in die Welt hineinmarschieren. Und insofern können wir hier über alles Mögliche nachdenken und postulieren. Am Ende findet dort das Wachstum statt. Was wir schaffen müssen, ist, dass dieses Wachstum nachhaltig wird und dass, wenn man die Besucherströme sich ansieht, wir wirklich Mechanismen finden mit den Anbietern, die Destination noch erlebenswert zu halten. Mein Beispiel ist immer die Mona Lisa, wenn man geschubst wird rechts oder links oder wenn man durch Dubrovnik nur noch, ich sag mal, Schulter an Schulter laufen kann oder in Venedig auf dem Markusplatz kaum noch stehen kann, weil viele Menschen, dann ist das kein Erlebnis mehr. Die Destination ist kaputt. Und das muss vermieden werden. Im Interesse der Destination, Nachhaltigkeit dessen, was dort passiert, aber Interessen auch des Urlaubserlebnisses. Insofern haben wir unter Klimaschutzgesichtspunkten, aber auch unter dem Thema Overtourism eine nachhaltige Aufgabe, diese Themen zu kontrollieren und politisch mit der Politik zusammen und der Wirtschaft zusammen Maßnahmenbündel zu entwickeln, die hier versuchen, dort Lösungen vorzuschlagen.
Was natürlich das Problem ist, in einer, sagen wir mal, kapitalistischen Welt, wo Sie keine Verbote aussprechen können, geht es über den Preis, womit wir wieder den Bogen zurückspannen, das Reisen als ein Lebensrecht, wenn es in Zukunft nur noch heißt, Reisen ist möglich für die, die es sich leisten können, weil überall hohe Gebühren genommen werden.
Ja, wir hatten ja eine interessante Podiumsdiskussion zu der Frage Verbote und ich glaube ganz fest, dass ein Verbot von Reisen und von Einschränkungen von Reisefreiheit hier der falsche Weg ist. Wir hatten am Anfang darüber gesprochen, wir feiern in wenigen Tagen den Mauernfall und die Reisefreiheit war eines der maßgeblichen Treiber für die friedliche Revolution, für das Überwinden der Mauer. Und nun hinzugehen, 30 Jahre später und aus ökologischen oder anderen Gründen zu fordern, die Reisefreiheit einzuschränken, kann es nicht sein. Sondern wir müssen Wege finden, wie wir das Erlebnisreisen eben nachhaltig gestalten. Und das ist unsere Aufgabe.
Am besten schöne Filme gucken, so wie sie in meiner Sendung sind. Dann haben wir den ökologisch wertvollsten Reisenden.
Auch das ist CO2, das Streamen, nachhaltig.
Aber weniger als die Reise selbst.
Ja, vielen Dank.
Danke Ihnen.